Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge der Bürgermeister-Buddies. Wir sind mal wieder im Lauenbacher Rathaus und neben mir sitzt mein Bürgermeister-Buddy und Kollege aus Edding-Neckarhausen, Florian König. Hallo Florian.
Hallo Benjamin, schön, dass wir wieder zusammen sind.
Ja, heute ganz neues Genre bei den Bürgermeister-Buddies. Wir gehen in den True-Crime-Podcast-Bereich, könnte man zumindest meinen, weil wir wollen heute ein bisschen über ein sehr diffiziles Thema sprechen, was uns in diesem Jahr sehr stark schon beschäftigt hat, was wir gerne aber nicht auf unserer Tagesordnung gehabt hätten, nämlich über das Thema Brand und in ganz konkreten Fall bei uns über Großbrände.
Ja, du hast richtig eingeleitet. True Crime ist tatsächlich auch eins meiner Hobbys. Ich höre unglaublich gern Podcasts bezüglich irgendwelcher Verbrechen oder Sonstiges. Dass wir jetzt in unserem Podcast selbst mal über True Crime sprechen müssen, hätte ich mir nicht so gewünscht. Aber es ist wirklich anlassbezogen sehr sinnvoll, dass wir uns heute mal ausgiebig darüber unterhalten.
Jetzt ist das Jahr noch nicht allzu weit fortgeschritten, aber trotzdem hattet ihr in Edding-Neckarhausen in diesem Jahr schon 3 Großbrände. Bei uns kam ein Großbrand Ende Februar dazu mit dem Brand unserer einzigen großen Sport- und Festhalle, der Bergstraßenhalle, das auch ja überregional in den Medien dann leider für Präsenz gesorgt hat. Schon ungewöhnlich, dass es gleich 3-mal bei euch gebrannt hat.
Ja, du hast recht. 3 Großbrände in der kurzen Zeit ist unglaublich ungewöhnlich. Und das Schlimme ist, es sind ja nicht nur die Brände, die unsere Feuerwehren belasten, sondern die machen ja auch noch viele andere Einsätze. Aber 3 Großbrände in so kurzer Zeit ist auch für eine Kommune mit über 14.000 Einwohnern ungewöhnlich. Und bei Großbränden sind wir eben auch immer noch auf die Hilfe von den umliegenden Gemeinden angewiesen. Das heißt, es belastet nicht nur meine eigenen Feuerwehrkräfte, sondern eben auch die Umlandgemeinden.
Ja, jetzt ist es ja so, dass das natürlich die Feuerwehr sehr stark belastet, aber wie wir nachher sehen werden und du richtigerweise gesagt hast, da noch viele weitere Kräfte und das ist natürlich große Auswirkungen auf die Kommunen, unsere beide Kommunen hat. Gerade wenn ich jetzt an den Brand bei uns denke, die Aufräumarbeiten danach und jetzt gar nicht mal die physischen Aufräumarbeiten von irgendwelchen Brandmaterialien, sondern die Aufräumarbeiten, die das im organisatorischen Bereich im Nachgang erfordert, sind natürlich enorm. Und ich könnte fast sagen, seit Ende Februar mache ich fast nichts mehr anderes, als mich mit dem Brand der Bergstraßenhalle zu beschäftigen. Da kommen wir noch dazu. Aber vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, welche Brandereignisse hat es in Edding-Neckarhausen gegeben und welche Auswirkungen hatte das?
Ja, wir hätten uns sicher beide gewünscht, dass wir ein vielleicht fröhlicheres Thema hätten. Aber es ist natürlich auch hochinteressant, was momentan in unserem Alltag passiert, was wir abarbeiten müssen. Der erste Brand war bei mir am 16. Januar. Ich kann mir das deshalb sehr gut merken, weil ich tatsächlich gerade Jahreshauptversammlung der Feuerwehr hatte.
Wie passend.
18 Uhr, der Kommandant eröffnet die Sitzung. 18.02 Uhr, der Bürgermeister richtet sein Grußwort und der Alarm geht los. Und der Bürgermeister spricht danach vor einem halbvollen Saal, weil alle Aktiven rausgerannt sind. Man muss dazu sagen, Feuerwehralarme sind nichts Ungewöhnliches. Oftmals ist es auch so, dass es entweder ein kleinerer Einsatz ist, der schnell abgehandelt werden kann, oder auch mal einfach nur eine Brandmeldeanlage ausgelöst hat und es gar nicht zu einem Feuer oder irgendwas gekommen ist. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hatte man noch die Hoffnung, dass die vielleicht in 20 Minuten, 30 Minuten wieder zurück sind und dass dann die Jahreshauptversammlung abgeschlossen werden kann. Das hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass das nicht der Fall sein wird. Bei uns hat Gefahrgut gebrannt in einer Spedition und das ist tatsächlich was äußerst Ungewöhnliches. Gefahrgut ist natürlich hochspeziell und natürlich auch hochgefährlich. Ein Gabelstaplerfahrer ist an einem Container hängen geblieben, der auf einem Auflieger war und ursprünglicher Einsatz war eigentlich nur zu verhindern, dass Flüssigkeit sich verbreitet. Und während die Feuerwehr dann da war, hat sich das Ganze entzündet. Das Ganze wurde ein Großeinsatz, wo zum Schluss unglaublich viel Kräfte, auch Berufsfeuerwehr, aus den Umlandgemeinden dabei war, die Feuerwehr Mannheim, die Berufsfeuerwehr war mit dabei, aber auch aus Weinheim, die Werksfeuerwehr, weil das natürlich das Leistbare von unserer Feuerwehr weit übertroffen hat. Es ist was Hochkomplexes gewesen, aber ich war sehr dankbar, weil dadurch, dass es die Jahreshauptversammlung war, waren natürlich alle Feuerwehrkräfte auch unmittelbar da. Das heißt, wir hatten eine sehr kurze Anfahrtszeit und auch die Kreisbrandmeisterin, die Stefanie Heck, war da, einfach anlässlich der Jahreshauptversammlung. Das heißt, wir waren zumindest im ersten Angriff unglaublich gut aufgestellt.
Ja, ähnliche Situation eigentlich in Lautenbach, passenderweise auch eine Hauptversammlung, allerdings nicht bei uns, sondern bei der Feuerwehr in Weinheim war auch die Hauptversammlung zur gleichen Zeit. Und auch dort war dann der Saal hinterher halb leer. Bei uns war gegen 18:30 dann das Stichwort mit F3, Sporthalle brennt. Ich weiß nicht, ich denke, bei dir ist es auch so, mittlerweile kriegt man die Meldungen dann auch als Bürgermeister ja direkt aufs Handy über so ein Alarmsystem. Und das habe ich auch bekommen und habe dann schon mal geschluckt, natürlich beim Lesen dieser Meldung. Muss aber auch sagen, ich war dann war zu Hause und keine 10 Sekunden später vor der Haustür. Und der Blick in den abendlichen Himmel, der hat schon wirklich sehr viel Unheilvolles dargestellt. Konnte man wirklich schon die riesige Rauchsäule sehen. Quasi wenige Sekunden nach der Alarmierung war für mich eigentlich klar, dass von dieser Halle nicht mehr arg viel übrig bleiben konnte. Und kurze Zeit später hat sich dann auch die Leitstelle bei mir gemeldet, mich quasi als Bürgermeister auch mit alarmiert. Gehen wir nachher noch darauf ein, was unsere Aufgabe dann da ist. Aber ich bin dann natürlich auch sofort hingefahren. Da war schon viel Feuerwehr dann auch vor Ort. Und die komplette Halle stand dann in Brand. Auch bei uns, muss man sagen, wirklich Feuerwehren aus der ganzen Region. Aus Laudenbach natürlich, die waren als erstes vor Ort, aber auch aus Hemsbach, aus Heppenheim, aus Weinheim, die Werkfeuerwehr der Firma Freudenberg war da, das THW war da, das DRK war da, der Feuerwehr des Rhein-Neckar-Kreises war da mit speziellen Messinstrumenten, die Polizei war natürlich da, Betreuungskräfte waren da, Notarzt waren da, also wir hatten 150, 160 Einsatzkräfte vor Ort. Was ich einfach beeindruckend und nach wie vor auch absolut klasse finde, ist, wie professionell dort zusammengearbeitet wird. Man muss immer sagen, das ist zu ganz großen Teil sind es Ehrenamtler, auch wenn jetzt hier Berufsfeuerwehren kurzzeitig mit dabei waren. Aber wie perfekt da auch interkommunal zusammengearbeitet wird, wie die Einsatzleitung vor Ort funktioniert, das ist wirklich einfach richtig klasse. Und es hat dann bei uns auch verhindert, zwar nicht, dass die Halle an sich einen Großteil des Brandes zum Opfer gefallen ist, aber dass es noch auf gegenüberliegende Gebäude, da grenzt ein Gewerbegebiet an, ist auch immer ein bisschen diffizil, dass da dann nicht das noch sich weiter verbreitet hat, das Feuer. Und das war meine allererste Frage, als ich am Einsatzort angekommen bin, sind Personen in dem Gebäude, das war nicht der Fall oder zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr der Fall, das war mir auch das Wichtigste und ist auch im Nachgang wirklich nochmal hervorzuheben, sind keine Personen zu Schaden gekommen und all das, also diese Verhinderung von Personenschäden und auch die Verhinderung, dass es auf andere Gebäude noch übergegriffen hat, ist wirklich unsere Feuerwehr zu verdanken, das muss man sagen.
Ja. Ich kann das tatsächlich nur bestätigen, bei allen drei Einsätzen, wo ich natürlich auch jedes Mal wieder vor Ort war, es ist unglaublich professionell, obwohl es ja tatsächlich, wie du es gesagt hast, Ehrenamtliche sind. Insbesondere im ersten Angriff, es stimmt, wenn die Berufsfeuerwehr dazukommt, dann sind da auch die Fachmänner da, aber dafür, dass es ehrenamtlich ist, unglaublich professionell und das hat mich auch ein bisschen stolz gemacht, dass das wirklich so gut funktioniert. Ebenfalls wie bei euch, es war mit die größte Herausforderung, beim Aufliegerbrand zu verhindern, dass das Feuer auf die Lagerhalle übergreift. Das hat man geschafft, sonst wäre mit Sicherheit eine ganz andere Schadenssumme da. Wir sind trotzdem immer noch gut sechsstellig, aber dann wären wir vielleicht im siebenstelligen Bereich gelandet. Und der Einsatz, der ging deutlich noch über Nacht. Erst am nächsten Morgen konnte dann tatsächlich die komplette Entwarnung gegeben werden. Was auch wieder was Ungewöhnliches ist, und zwar, dass man das so oft, dass wir die Nina Warn-App oder Katwarn bespielt haben und jedes Mal die Bürgerschaft warnen. Es ist natürlich auch unsere Aufgabe, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, aber es ging natürlich in erster Linie tatsächlich darum, auch vor Gefahren zu warnen, solange wir nicht einschätzen können, welche Gefahrstoffe in der Luft sind. Warnung raus, bitte Fenster und Türen schließen. Und wenn möglich, auch seit Corona sind wir ja alle relativ gut ausgestattet, FFP2-Maske tragen. So konnte man zumindest die erste Brandsituation sehr gut bewerkstelligen. Die zweite Brandsituation, die wir hatten, war dann ein Dachstuhlbrand in Edingen. Es ist glücklicherweise nicht zu erheblichen Verletzungen gekommen. Die Menschen, die in dem Gebäude waren, sind rechtzeitig rausgekommen, mussten nicht ins Krankenhaus, sondern wurden nur vor Ort versorgt. Und auch hier wieder große Unterstützung. Ilvesheim, das ist eine kleine Anekdote. Der erste Feuerwehrmann, der mir entgegenkam, ist ein ehemaliger Bürgermeisterkollege. Da freut man sich auf den ersten Blick erstmal. Andreas Metz, dass man sich sieht. Obwohl die Situation natürlich dramatisch ist. Nicht nur für die Betroffenen selbst, die in dem Haus leben, sondern auch für Feuerwehrleute. Wenn dann tatsächlich ein Großbrand ist, dann ist da Hab-8-Stellung, Alarmstufe Rot. Und da muss die Sache schon gut strukturiert sein, dass alles funktioniert. Beim ersten Brand hatten wir weit über 100 Einsatzkräfte und auch bei dem Einsatz waren es wieder circa 100 Einsatzkräfte. Ilvesheim war vertreten, Ladenburg war vertreten. Die Führungsgruppe war vertreten, das sind dann die Kommandanten von den ganzen umliegenden Gemeinden. Und auch hier wieder Sachschaden von circa 500.000 Euro. Also hier wird wirklich was gearbeitet und es geht halt auch wirklich was kaputt. Das ist unglaublich, was da Feuer für Reaktionen auslösen kann. Und auch hier wieder die größte Gefahr, der Brand muss verhindert werden, auf die anderen Häuser überzugehen. Und auch das hat die Feuerwehr wieder hervorragend gemacht. Ganz großes Lob. Und dann hatten wir jetzt tatsächlich erst vor wenigen Tagen wieder einen Brand. Eine Mülldeponie auf einem Firmengelände hat gebrannt. Das muss sich selbst entzündet haben. Wir gehen davon aus, dass auf der Deponie Sprayflaschen oder Sonstiges waren. Und dann fahren natürlich immer große Fahrzeuge und verschieben den Müll. Dadurch entsteht Druck. Und man geht davon aus, dass es sich so selbst entzündet hat. Brandstiftung macht in dem Sinn wenig Sinn. Ebenso wie bei den ersten beiden Bränden geht man nicht von Brandstiftung aus. Aber auch hier war wieder die Feuerwehr und die Feuerwehren aus der Umlandgemeinden bei uns lang im Einsatz und haben eben einen Brand der Mülldeponie bekämpft. Und auch das haben sie wieder erfolgreich gemacht. Glücklicherweise auch hier keine Verletzte.
Ja, muss man schon sagen. Also erstmal Hut ab vor der Leistung auch deiner Feuerwehr. Ich glaube, das haben wir jetzt schon gut rausgestellt, dass wir da wirklich ja, sehr, sehr stolz sind auf unsere Wehren, auch auf die Zusammenarbeit mit den Wehren der Region und die Arbeit, die da geleistet wird, die sehr professionell ist. Aber Hut ab davor, drei Brände. Also mir hat der eine jetzt gereicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Auch wir hatten hier leider schon mit Wohngebäudebränden zu tun, wo ich vor Ort sein musste. Ist auch mal eine größere Lagerhalle schon abgebrannt, allerdings vor meiner Zeit. Also es ist schon immer eine ganz besondere Situation, auch für uns dann. Kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, was unsere Rolle dann dabei ist. Jetzt hast du schon gesprochen auch von den Brandursachen bei euch. Bei uns war es leider, zumindest ist das der aktuelle Kenntnisstand, auch dessen, was die Kripo uns zurückmeldet, steht es im Verdacht, dass es sich um Brandstiftung handelt, auch noch von zwei Jugendlichen. Eine besonders missliche Situation, dass hier offensichtlich gezündelt wurde und es zu so einem verheerenden Ereignis geführt hat. Man muss ja auch sagen, die Sporthalle an sich war zu dieser Zeit nicht belegt, da waren keine Veranstaltungen drin, aber wir haben ja ein Restaurant angegliedert und auch eine Hausmeisterwohnung, da waren Menschen drin, da wurde ein Geburtstag gefeiert in der Gaststätte, der Hausmeister und seine Frau haben der Hausmeisterwohnung ganz normal gewohnt zu diesem Zeitpunkt, konnten dann glücklicherweise auch zeitnah von wiederum anderen Personen daraus gerettet werden oder alarmiert werden, sodass niemand zu Schaden gekommen ist. Aber das hätte auch noch schlimmer kommen können, als es jetzt ohnehin schon gekommen ist. Du hast über die Schadenshöhe gesprochen. Bei uns ist das, ja, da sind die ganzen Gutachter jetzt noch dran, aber wir reden auf jeden Fall, so viel kann man sagen, von Schäden in Millionenhöhe. Unabhängig genau, wie das dann genau beziffert werden kann. Die Versicherung ist, wie gesagt, da mit den Gutachtern dran. Auch das ist jetzt so ein Thema, was uns als Verwaltung natürlich umtreibt, das alles zu begleiten. Aber ja, bei uns vermutlich ein durch Brandstiftung gelegter Brand, genau.
Das ist natürlich dramatisch. Feuer ist an sich natürlich schon immer schlimm, dieses Ereignis, wenn es irgendwo zum Tragen kommt. Wenn man dann auch noch weiß, dass es menschengemacht ist und ich sage, egal ob absichtlich oder fahrlässig, das ist schon erschreckend. Und wenn man dann hört, dass dadurch ein Millionenschaden entsteht, der zum Schluss irgendwie auch wieder geleistet werden muss, egal ob durch Versicherung oder auch durch die Allgemeinheit, weil auch wenn es über die Versicherung geht, zahlt im Grunde genommen ja die Allgemeinheit durch ihre Beiträge. Ich bin gespannt, wie das rechtlich bewertet wird im Nachgang.
Ja, da gibt es auch schon allerlei Spekulationen drum. Da möchte ich mich jetzt gar nicht so tief reinbegeben. Letztlich ist für uns wichtig, reguliert unsere Versicherung den Schaden als Gebäudeversicherung. Da sieht es zumindest mal gut aus, auch wenn man natürlich noch keine Höhe nennen kann. Und wen die dann wiederum wie in Regress nehmen und welche zivilrechtlichen Ansprüche daraus geltend gemacht werden können, das müssen dann die Juristen der jeweiligen Versicherungen oder vielleicht sogar Gerichte am Ende des Tages klären. Für uns ist natürlich jetzt dann in der Folge wichtig, wie wird es zu einem Wiederaufbau kommen können, weil neben der finanziellen Belastung, die angesprochen wurde, ist es natürlich für uns schon katastrophal, die Auswirkungen gerade auf unsere Vereine und Organisationen. Es gibt zwar noch eine größere Halle im Eigentum eines Vereins, aber ansonsten ist es letztlich die Heimat gewesen unserer fast 40 Vereine und Organisationen im Ort, ganz besonders stark frequentiert, auch von den Handballern, von den Volleyballern, von den Ringern, von den Kunstradfahrern, vom Schulsport und vielen mehr, die da jetzt wirklich ihre Heimat verloren haben und das ja nicht nur für ein paar Wochen, sondern vermutlich für viele Monate und Jahre. und da dann auch jetzt wieder um ihre Existenz kämpfen, um ihre Nachwuchssportlerinnen und Sportler kämpfen, ums Ehrenamt kämpfen, wo es zwar eine große Solidarität gibt, aber das ist was, ja, was sich nicht so einfach über Nacht wiederherstellen lassen wird.
Das kann ich komplett nachvollziehen. Und einer meiner ersten Gedanken, die ich hatte, als du mich an dem Abend noch unterrichtet hattest, war, was wäre, wenn das bei mir in der Gemeinde passiert wäre? Wie würde ich damit umgehen? Und da habe ich schon gedacht, da sind wir in der glücklichen Lage, auch wenn wir keine Hallenkapazitäten haben. Wir hätten noch Alternativhallen. Das heißt, wenn es die Handballer wären, dann hätten wir mit Sicherheit eine andere Halle herrichten können, damit die Handballer eben eine Alternativhalle trotzdem noch in Eding-Neckarhausen nutzen können. Das ist dann schon ein Privileg und dem muss man sich auch ab und zu bewusst sein. Gerade wenn es dramatisch für andere Kollegen wird, dass man mal selbst merkt, wie gut man es eigentlich tatsächlich hat. Also ich gebe ganz offen zu, ich war froh, nicht in deiner Situation sein zu müssen in dem Moment.
Ja, ich habe mir das so ein bisschen als gute Nachricht für später aufgehoben, gerade was jetzt die Solidarität auch interkommunal angeht und zwischen den Vereinen, weil das wirklich eine ganz tolle Entwicklung dann in diesem Desaster trotzdem ist. Aber lass uns noch so ein bisschen über den Einsatz selbst sprechen. Wir haben viel über die Feuerwehr gesprochen und die anderen Vertreter der Blaulichtfamilie, die dabei waren. Und auch bei uns war es ja mit dem Abend, wo dann gegen 22.30 Uhr der eigentliche Brand gelöscht war, noch nicht vorbei. Auch da wurde die ganze Nacht über Brandwache gehalten. Am nächsten Tag war die Polizei wieder vor Ort. Montags, Dienstag, Mittwochs, immer in den Folgetagen waren wir dann schon mit den Gutachtern und der Versicherung und so weiter draußen. Wir haben sofort am Wochenende, habe ich einen Krisenstab einberufen mit allen verschiedenen Ämtern im Haus, die dann Vereinsbetreuung gemacht haben, die sich ums Bauliche gekümmert haben. Der Bauhof hat Bauzäune außenrum gebaut und der tagt auch nach wie vor. Wir haben den Ältestenrat informiert, damit der Gemeinderat informiert ist, die Presse und so weiter. Also alles, was da dann anläuft und was bis zum heutigen Tage anhält. Aber über eins müssen wir, glaube ich, noch reden, nämlich um die Rolle des Bürgermeisters. Das ist ja ein Bürgermeister-Buddy-Podcast hier. Was machen wir denn eigentlich in so einer Situation? Warum werden wir da überhaupt hingerufen? Und vielleicht auch, was machen wir nicht? Wie war das bei dir, Florian?
Ja, also die Rolle des Bürgermeisters, das fragen sich ja vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, warum wird denn der Bürgermeister überhaupt informiert? Der wird ja wohl hoffentlich nicht den Feuerwehrschlauch halten. Wir werden natürlich trotzdem zu Recht informiert. Wir haben zwar am Einsatzort nicht die wichtigste Rolle, aber insgesamt sind wir schon von Bedeutung. Das muss man sich einfach ganz klar machen. Der Bürgermeister in Baden-Württemberg hat während eines Feuerwehreinsatzes eine klar definierte Rolle, aber die ist halt auch oft missverstanden. Entscheidend ist, der Bürgermeister ist ja der Chef der Verwaltung und damit eben auch oberster Dienstherr der Feuerwehr, aber er ist auf keinen Fall Einsatzleiter vor Ort. Dafür ist der Kommandant da, dann ist das hier ganz klar geregelt, die Hierarchien, das ist auch gut so, dass es so ist, die bestehen. Aber wir haben nichts mit der Einsatzleitung zu tun, sondern wir sind dafür da, dass das Grobe außenrum funktioniert, die Struktur an sich.
Ja, also auch bei mir gibt auch hier klar definierte Rollen. Und bei mir ist es zum Beispiel dann auch so vereinbart, wenn die Feuerwehr vor Ort das für erforderlich hält, dass der Bürgermeister vor Ort ist, dann werde ich auch letztlich durch die Leitstelle nachalarmiert. Das funktioniert auch wunderbar, wie gesagt, entweder telefonisch oder eben über die technischen Hilfsmittel heutzutage. Und dann hat man klar eine administrative Verantwortung, aber ich sage immer, keine Zivilisten jetzt irgendwie, wird man ja auch nicht in ein brennendes Haus schicken. Und so sind wir letztlich ja dann Zivilisten in diesem Schadensereignis und haben jetzt mit Feuerlöschwesen außer dem Verwaltungsteil relativ wenig zu tun. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie professionell diese Einsätze abläufen, wie trainiert die Kameradinnen und Kameraden sind. Und deswegen werden wir natürlich einen Teufel tun, selbst wenn wir es dürften, da irgendwelche Einsatzentscheidungen zu treffen, sondern für uns geht es dann vor allem auch um koordinative Arbeiten. Also zumindest war das jetzt in meinem Fall so. Welche Notunterkünfte findet man zum Beispiel für das Hausmeister-Ehepaar an diesem Abend? Wie stellt man zum Beispiel auch Versorgungen von den Rettungskräften dann sicher? Da hat das DRK dann sehr stark unterstützt. Wie koordiniert man die Pressearbeit an diesem Abend? Wie stellt man auch mit den umliegenden Kommunen sicher, dass dann der Brandschutz in den anderen Kommunen noch sichergestellt ist? Dann gab es halbstündige Lagebesprechungen mit allen Beteiligten, mit den Einsatzleitungen, mit der Polizei, wo ich dann immer dabei war, einfach auch um zu wissen, was Sache ist, stellt man den Kontakt zum Bauamt her, zu den Architekten her, zum Statiker sogar dann her, weil das Gebäude einsturzgefährdet war. Also man hat da schon was zu tun, wenn man mal einfach so sagen. Und natürlich will man unabhängig davon auch wissen, was los ist im Ort, ne, als Chef der Verwaltung. Aber wie du richtigerweise sagst, das sind diese administrativen Aufgaben, die jetzt mit der Brandbekämpfung an sich erstmal nichts oder wenig zu tun haben.
Ja, bei meinen Ereignissen ist es ähnlich abgelaufen, vielleicht nicht ganz in dem großen Maße wie eben der Großbrand bei dir, weil es halt eben doch nochmal eine ganz andere Dimension war mit einer ganzen Halle. Aber es ist natürlich ein Rhythmus da mit Einsatzbesprechung. Da sind dann alle Führungskräfte mit dabei. Jeder Unterabschnitt sagt, wie der Stand der Dinge ist. Das ist wichtig, es auch engmaschig zu machen, damit eben dieser Informationsfluss auch jederzeit gegeben ist. Und es ist immer wichtig, dass die Verwaltung eben, ich sag mal, unterstützt. Es muss Essen und Trinken muss irgendwie besorgt werden. Manchmal auch die Versorgung, also tatsächlich, damit die Leute auf die Toilette gehen. Wir müssen Schlüssel organisieren. Es sind einfach pragmatische Sachen und da ist der Bürgermeister wichtig, dadurch, dass wir natürlich viele Kontakte haben, viele Möglichkeiten zu unterstützen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir vor Ort sind. Aber tatsächlich, wir sind nicht die Hauptpersonen vor Ort, sondern wir sind dafür da, um diejenigen, die die Hauptpersonen sind, so gut es geht, zu unterstützen.
Und es klappt auch immer ganz gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Kein Mensch wünscht sich so einen Anruf oder so einen Einsatz. Aber jetzt haben wir es, glaube ich, dann auch zu Tode geritten schon. Wenn man dann sieht, wie das immer abläuft, wie professionell und eingespieltes abläuft, wundert man sich eigentlich, also zumindest ging das mir dann immer so, dass das so professionell funktioniert, obwohl man diesen Ernstfall ja dann doch irgendwie nicht üben kann, sondern der dann tatsächlich passiert und kein Mensch weiß zunächst mal, wenn der Melder geht, auf was man trifft. Aber dafür haben wir das bisher, glaube ich, immer sehr gut hinbekommen.
Obwohl es eine Folge ist mit vielen schlechten Nachrichten, wollen wir unsere Rubrik die gute Nachricht nicht vernachlässigen. Deshalb, Benjamin, gibt es auch eine gute Nachricht bei den ganz vielen schlechten Nachrichten?
Ja, also die gute Nachricht für mich wirklich aus diesem ganz furchtbaren Ereignis des Brandes unserer Bergstraßenhalle, der uns viele, viele Jahre jetzt noch beschäftigen wird. Das, was wir in den Stunden, Tagen, Wochen bis zum heutigen Tag danach erlebt haben an Solidarität, sowohl in der Gemeinde als auch außerhalb, das ist wirklich meine gute Nachricht für heute, weil man tatsächlich feststellen durfte, dass innerhalb von wenigen Stunden ganz viele tolle Aktionen auf die Beine gestellt wurden. Es gab eine Spendenaktion für den Hallenwart und seine Frau, wo innerhalb weniger Stunden Tausende von Euro zusammengekommen sind, damit die jetzt über die Runden kommen, sich ausstatten können, auch in der neuen Wohnung. Es gab eine tolle große Spendenaktion für unsere Vereine, wo 10.000 Euro schon gesammelt wurden. Es gab Kuchenbackaktionen von den Kitas, es gab Tombola-Aktionen von den örtlichen Lebensmittelhändlern, es gab wirklich auch nochmal große Spenden, auch von Firmen, von Privatpersonen, die alle gesagt haben, das ist eine absolute Tragödie, die da stattgefunden ist und wir können die Vereine, wir können die Gemeinde da jetzt nicht am Stich lassen. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und das Ganze ging auch überregional, gerade jetzt in der näheren Umgebung. Die Stadt Hemsbach hat uns unglaublich viele ihrer Hallenzeiten, du hast es vorhin angesprochen, dass das natürlich gerade in Lauenbach mit nur einer großen Halle besonders schwierig ist. Da hat man uns viele Hallenzeiten zur Verfügung gestellt. Auch die Stadt Weinheim hat uns viele Hallenzeiten zur Verfügung gestellt. Es gibt Kooperationen der Vereine bis in eure Region runter. Auch nach Hessen in Heppenheim gibt es Kooperationen zwischen den Vereinen, wo man einfach sagt, man rückt zusammen, man trainiert zusammen. Man lässt den Wettkampfbetrieb in den eigenen Hallen stattfinden. Und das ist wirklich in der Tragödie eine ganz, ganz tolle Sache zu sehen, wie der ganze Ort zusammenhält, wie die ganze Region zusammenhält. Jetzt nicht nur am Abend des Brandes, bei der Löschung, sondern auch jetzt beim Löschen der Nachwehen, könnte man sagen. Und es hilft uns wirklich, uns jetzt ganz sauber die Aufarbeitung kümmern zu können und auch um den Wiederaufbau kümmern zu können, wenn man weiß, dass es so viel Solidarität gibt.
Ich glaube, in den Krisen erkennt man manchmal am besten, was man tatsächlich hat. Und wir reden ganz oft darüber, dass die Gesellschaft immer schlechter wird. Das ist vielleicht sehr, sehr subjektiv, aber gerade in solchen Krisen hat man doch das Gefühl, dass das Positive immer noch irgendwie überwiegt.
Was gibt es bei dir an guten Nachrichten, Florian?
Dadurch, dass ich drei Brände hatte, aber tatsächlich zwei waren dann die Geschädigten eben Unternehmen und nur einmal war es eine Familie, der Dachstuhlbrand. Und da habe ich eine schöne Geschichte zu erzählen. Wir hatten ja die Landtagswahl, auch darüber haben wir ja schon im Podcast gesprochen. Und mein stellvertretender Kommandant hat Wahldienst geleistet. Und dann wurde der Wahlschein abgegeben bei ihm und er war vergilbt. Und noch, ich sag mal so, man hat gesehen, dass er nass war.
Leicht
Jetzt
angesenkt auch
zu dem
noch.
Zeitpunkt war er natürlich nicht mehr nass, aber er war mit Sicherheit nicht so, wie wir ihn damals als Gemeinde verschickt haben. Man hatte dem Wahlschein angemerkt, dass der schon eine gewisse Historie überlebt hat, selbst wenn es keine lange war, aber der hat schon ein bisschen was erlebt. Und dann war es jemand, der in dem Haus gelebt hat und nach den Löscharbeiten in das Haus reingegangen ist und unbedingt seinen Wahlschein holen wollte, um eben auch seine Bürgerpflicht zu erfüllen und wählen zu gehen. Und dann ist mein stellvertretender Kommandant mit der Person ins Gespräch gekommen und dann hat gefragt, wie man jetzt untergekommen ist und wie sich die Situation entwickelt. Und auch das fand ich wirklich beachtlich. Es wurde gesagt, ja, wir haben es erstmal versucht, alles selbst irgendwie zu stemmen, aber es muss halt unglaublich viel gemacht werden. Und das übersteigt tatsächlich das Machbare für Menschen. Es ist unglaublich, was alles neu gemacht werden muss, was beantragt werden muss. Man braucht eine Unterkunft und Sonstiges. Und auch in finanzieller Hinsicht, es ist ja nicht so, dass eine Versicherung innerhalb von 2 Tagen dasteht, auf welches Konto sollen wir irgendwas überweisen. Und dann hat der stellvertretende Kommandant relativ zügig und hat mich auch gefragt, ob ich das unterstütze. Und das habe ich natürlich sehr gerne gemacht. Eine Crowdfunding gestartet. Und innerhalb von, ich sage, 7, 8 Tagen sind tatsächlich 15.000 Euro zusammengekommen. Und die helfen natürlich ungemein weiter, hier aktiv vor Ort zu unterstützen. Und das ist einfach meine positive Nachricht, auch hier wieder diese große Solidarität, dass jeder gesagt hat, ja, ein bisschen Geld kann ich da mit Sicherheit geben. Ich bin froh, dass es mir nicht passiert ist und helfe dann gerne weiter monetär. Und das hat mich auch ein bisschen stolz gemacht, dass da Eding-Neckarhausen so schnell und so gut reagiert hat. Und die Geschichte mit dem Wahlschein finde ich einfach tatsächlich besonders schön.
Ja, sehr schön. Ich finde, solche Geschichten machen einfach Mut, gerade für die betroffene Familie jetzt, dann auch in solchen schwierigen Zeiten nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern ja, weiterkämpfen für die eigene persönliche Zukunft. Und ich finde, auch für uns macht es Mut zu sehen, was da jetzt in den Gemeinden alles geleistet wurde, um diese wirklich schlimmen Ereignisse herum. Und ich kann mir nur bedanken bei dir, Florian, für die Folge dieses Mal, dass wir über dieses Thema, über unsere Brände sprechen konnten. Bedanke mich bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören, fürs Interesse. Bei Fragen wendet euch gerne jederzeit auf allen Kanälen an uns. Und ich kann dann nur noch sagen, bis zum nächsten Mal.